Liebe Pilger auf dem Weg zur Ewigkeit, der heutige Feiertag erinnert daran, dass es ohne guten Boden, gute Aussaat, Düngen und ohne gutes Wetter keine gute Ernte gibt. Vor wenigen Generationen noch stand bei der Ernte die ganze Dorfgemeinschaft zusammen und es bedurfte vieler Hände und starker Rücken für das Schleppen der zentnerschweren Körnersäcke. Wenn die Körner dann zum Trocknen in der Scheune lagen, dankte man Gott. Es wurden bis vor nicht allzu langer Zeit die langen Getreidehalme ja per Hand von Schnittern mit Sensen und Sicheln geerntet und dann mit solchen Garben aufgestellt. Dort konnten sie noch einige Zeit nachreifen und trocknen bei guter Belüftung. Auf diese Weise wurde die Qualität des Getreides verbessert, bevor es gedroschen wurde. Man sagt, dass das Brot früher besser geschmeckt haben soll als heute. Ich weiß es nicht. Schließlich wurden die Bündel auf einen Wagen geladen und zum Hof gefahren. Nun, bei mancher Saat genügt eine Auflockerung des Bodens, aber andere Saatgüter brauchen eine tiefe Furche. Immer aber muss der Boden schön locker sein, damit er von der Sonne schnell erwärmt wird. Und dann kann das Saatkorn auch besser keimen. Der Boden muss beackert werden. Man schmeißt es nicht einfach drauf. Und wenn es einmal drauf ist, dann gräbt man auch nicht ständig wieder um. Es muss alles seine genaue Reihenfolge bekommen. Was nun ein schönes Wunder ist, wenn man mal mitzählt, was da so ausgebracht wird. Je nach Getreideart werden 250 bis 400, vielleicht sogar 500 Körner pro Quadratmeter Ackerboden aufgebracht. Also hier sieht man die Übersicht. Roggen durchschnittlich 250 Körner pro Quadratmeter, bis zum Wechselweizen etwa 450. Daraus wachsen beim Weizen pro Quadratmeter 350 bis 700 Halme. Und jeder davon trägt 25 bis 40 Körner. So fruchtbar ist das Getreide. So erleben wir eine wundersame Brutvermehrung Jahr für Jahr. Von daher gesehen ist die Speisung der 4.000 oder der 5.000, die wir bei Jesus in den Evangelien sehen, gar nicht so außergewöhnlich. Je nach Saatzeitpunkt und Bodenbedingungen wachsen bei 220 bis 450 gesäten Weizenkörnern aus jeder Pflanze 2 bis 3 ährentragende Halme heraus. Und hier ist diese Rechnung: 350 bis 700 Halmen, wie gesagt, jeweils bis zu 40 Körner. Der Durchschnittsertrag liegt bei etwa 16.000 Weizenkörnern je Quadratmeter Weizenfeld. Also wenn es 350 Halme sind, mit 25 Körner sind es eben nur 9.000, bei 700 mal 45 eben entsprechend mehr. Der Durchschnittsertrag von etwa 16.000 Weizenkörnern entspricht etwa 800 Gramm Weizen. Und davon kriegt man etwa 1 Kilo schweres Weizenbrot. Übrigens war die Getreideernte dieses Jahr 7% besser als letztes Jahr. Nur beim Mais war das Wetter lange ungünstig. Mit all dem sind wir auf einem vielleicht unerwarteten Weg zu unserem Thema gekommen. Paulus spricht ja vom Band der Vollkommenheit, der Liebe. Und die soll aufwachsen, die soll angezogen werden, so schreibt er im Kolosserbrief. Dass das Wort Gottes eine Art Same ist, kennen wir auch schon aus dem Jesaja-Buch. Jesaja hatte einmal gesagt, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Vor diesem Hintergrund hören wir noch unseren Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Und dafür erheben wir uns nochmals. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Herr, segne du Reden und Hören. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bibellesen ist kein Selbstzweck, sondern hat ein klares Worauf hin. Wir lesen die Bibel, um zum Band der Vollkommenheit zu gelangen. Und ich möchte uns in drei Gesichtspunkten entfalten, warum das Wort Gottes als Same des Glaubens, als Same der Liebe, als Quelle des Lebens überhaupt hier von Paulus uns nahegebracht wird. Das erste ist, die Bibel. Ohne die Bibel ist das Leben sinnlos. Das gilt für eine Gesellschaft, aber auch ganz konkret für den Einzelnen. Es gab kürzlich eine Umfrage von etwa 2.500 Menschen, die hat ergeben, was für eine Gruppe von Menschen ein gutes Selbstbewusstsein hat. Das waren nicht die Sportlichen, nicht die Mächtigen, nicht die Schönen und auch nicht die Reichen. Es waren, Überraschung, diejenigen, die regelmäßig die Bibel lesen und in den Gottesdienst gehen. Je besser sich ein Mensch im Wort Gottes auskennt, desto klarer ist auch seine Vorstellung von dem, was er selber will. 63% der regelmäßigen Bibelleser haben auch ein starkes Ich-Bewusstsein. Bei den übrigen 38%. Umgekehrt, bei den Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein gibt es nur sehr wenig regelmäßige Bibelleser. Bei den Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein gibt es nur sehr wenig, etwa 7%, regelmäßige Bibelleser. Wenn Paulus also auffordert, das Wort Christi reichlich unter uns wohnen zu lassen, Vers 16, dann will er uns keineswegs mit irgendwelchen Regeln unter Druck setzen, die als etwas Fremdes in unser Leben eingreifen. Im Gegenteil, er gibt uns die entscheidende Hilfe, unsere eigene Bestimmung, unseren Lebenssinn, unsere Lebensfreude zu gewinnen. Unser Schöpfer und Erlöser weiß am besten, was für uns gut ist. Paulus gibt uns da die entscheidende Hilfe, den Sinn des Lebens durch das Wort Gottes letztlich in der Liebe zu entdecken. Nur die, die sich von Gott unterweisen lassen, entdecken dieses Band der Vollkommenheit. Nur bei denen, die das Wort Christi reichlich bei sich wohnen haben, entsteht überhaupt erst wahre Liebe und wird dort auch mit einem sinnerfüllten, selbstbewussten Leben, also unterfüttert sozusagen, ist die Grundlage. Nur bei denen, die das Wort Christi reichlich bei sich wohnen haben, entsteht überhaupt erst die wahre Liebe. Und dort wird auch die Liebe konkret. Und darum sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Nicht damit ihr alle hochgelehrte Theologen werdet, die die Bibel auswendig vor sich hertragen können, sondern damit ihr wisst, was Gottes Liebe und was Nächstenliebe ist. Lasst also das Wort Christi reichlich bei euch sein. Dann wird sich das alles für euch selbst einstellen. Diese Art von Vermittlung einer echten, schöpfungsgemäßen Liebe ist ganz anders, als sich es die Moderne vorstellt. In der Aufklärung hat man gedacht, das war vor allem dieser Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert, dass Ethik, also das, was der Mensch soll, vor allem an dem entstehen möge, dass man Mitleid empfinde mit dem Nächsten. Und in diesem Gefühl des Mitleidens mit dem Nächsten würde sich dann schon die richtige Handlung einstellen. Letztlich wird damit der Mensch auf sich selber zurückgeworfen. Wenn er kein Mitleid empfindet mit jemand, der ärmer, schwächer ist oder älter, tja, dann folgt auch nichts daraus. Letztlich hat die Moderne die biblische Grundlage der Ethik aufgelöst. Paulus führt uns aber wieder zurück zur Schrift. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen und so werdet ihr auch das Band der Vollkommenheit stärken oder überhaupt erst erlangen. So gehören also mein erster Punkt, Bibel und Liebe, Bibel und Sinn zusammen. Ich muss mich korrigieren, das war der erste Punkt. Also das Selbstbewusstsein, der persönliche Sinn und die Bibel gehören zusammen. Am ausführlichsten spricht der Text hier über die Zusammengehörigkeit von Bibel und Liebe. Und hier will ich auch am längsten verweilen, weil der Schwerpunkt des Textes hier liegt. Fast zeitgleich mit der Umfrage, die ich vorher erwähnt habe, ist in den USA Charlie Kirk ermordet worden, am 10. September. Wahrscheinlich ist es uns allen irgendwo auf den Kanälen begegnet. Charlie Kirk hatte an den Universitäten eine Kultur offener Debatten praktiziert. Aber für einige Kreise galt er als Gefahr, weil er so gut überzeugen konnte davon, dass echte Liebe und eine christlich geprägte Kultur zusammengehören. Er hat so viele auch überzeugt, dass seine Haltung der Toleranz letztlich aus der Bibel zu gewinnen ist. Und wenn man die Bibel ad acta legt, dann geht auch die Toleranz kaputt in der Gesellschaft. Wenn die Argumente aufhören, dann beginnt die Gewalt. Auf dem Schulhof sind es die Fäuste, bei den Erwachsenen die Schusswaffen. Und das hat dieser Charlie Kirk einmal mehr erfahren müssen, neben all den vielen Christen, die auch, da das Argument fehlt, von der Gegenseite eben Verfolgung erleiden müssen oder gar umgebracht werden in unserer Zeit. Bibel und Sinn gehören zusammen und Bibel und Liebe gehören zusammen. Es geht Paulus also um viel mehr als nur darum, dass wir psychologisch selbstbewusste Menschen werden. Das mag der Wunsch eines Einzelgängers sein, der sich nicht recht binden will. Es geht aber um die Liebe als Band der Vollkommenheit. Und da hinein führt uns Paulus. Paulus spricht hier konkret von den Verhältnissen in der Gemeinde. Vers 12, die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten, die müssen als Erste etwas davon wissen, dass man vergeben kann. Wie der Herr euch vergeben hat, Vers 13, so vergebt auch ihr. Wenn Bibel und Liebe zusammengehören, dann Bibel und Gemeinde und dadurch die Liebe in der Gemeinde erst recht. Dass wir einander vergeben können, dass wir auch zurückstehen können, dass wir anderen das Rampenlicht überlassen können, all das wird wachsen, wenn das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Martin Luther hat es so gesagt, es ist alles besser nachgelassen als das Wort. Es ist alles besser nachgelassen als das Wort. Darum muss die Gemeindearbeit immer dafür Sorge tragen, dass die Bibel immer bekannter wird, dass Menschen im Wort zu Hause sind. Sie soll mit anderen gemeinsam gelesen werden, im Jugendkreis, im Hauskreis und natürlich privat. mein Vorschlag, 3 bis 4 Kapitel am Tag. Es entsteht keine bessere Gemeinschaft als über der geöffneten Bibel. Ohne Bibel wird das Leben lieblos. Auch in der Gemeinde. Und diese Erkenntnis können wir jetzt noch einen Schritt weiter dadurch konkretisieren oder profilieren, wenn wir erkennen, wie wenig selbstverständlich es zur Zeit des Paulus war, dass er so geschrieben hat. Man könnte ja annehmen, dass Paulus hier eigentlich nur die guten Sitten seiner Zeit, auch seiner Gemeinde, einschärfen möchte. Das war aber nicht der Fall. Er hat das, was er für gutes Leben, für Liebe und Wort Gottes gehalten hat, vor allem aus dem Alten Testament geschöpft. Dass uns Nächstenliebe ein hoher Wert ist, das hat er nicht aus der griechisch-römischen Kultur gezogen, sondern das haben uns Jesus und die Apostel aus dem Alten Testament gelehrt. So steht es geschrieben im 3. Buch Mose: Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im bekannten Doppelgebot der Liebe hat Jesus darauf zurückgegriffen. Ich bin der Herr. Das kommt ganz oft vor bei den Geboten hier im 3. Buch Mose. Weil Gott der Herr ist, vor allem also im Blick auf ihn. Und nicht nur, weil es vielleicht jemanden einmal gut tut, soll ich auf den Zorn verzichten. Soll ich nicht am Zorn festhalten? Die Bitterkeit frisst mich nur selbst auf. Weil Gott der Herr ist, weil er der Herr meines Lebens ist. Darum vor allem soll und kann ich Liebe üben, ja den anderen so sehr lieben wie mich selbst. Nicht nur das Mosegesetz, auch die Weisheitsbücher des Alten Testaments predigen die Liebe. Im Hohenlied der Liebe heißt es: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Liebe ist also eine ganz starke Kraft, so stark wie der Tod selbst. Paulus fasst in Römer 13 das Gesetz so zusammen. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, und jetzt kommt er auf die 10 Gebote, beispielhaft: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Und jetzt kommt nochmals 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Also des Gesetzes, nicht der Philosophie oder der Kultur und so weiter. Paulus hat mit seiner Ethik nicht eine Karte der Sitten seiner Zeit angefertigt. Neuere Autoren betonen genau das. Nein, Paulus hat sich nicht angepasst. Er hat das, was er aus dem Alten Testament wusste, seiner Zeit als Norm entgegengehalten. Ich wage hier noch einen Seitenblick auf die Literatur der Zeit vor Paulus, wovon die Griechen geprägt waren. In der großen Schrift über den Staat von Platon sind die wichtigen Tugenden Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Ähnliches finden wir auch bei Aristoteles. Natürlich hat Paulus diese Werte auch hochgehalten, besonders Weisheit und Gerechtigkeit. Aber in seiner Ermahnung an die Kolosser sind diese nicht dabei, Weisheit und Gerechtigkeit, sondern es ist vor allem die Liebe als Band der Vollkommenheit. Und dort, wo Paulus Weisheit und Gerechtigkeit empfiehlt, sagt er: Das ist Jesus Christus. Der ist uns von Gott gemacht, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1. So ist die Ethik des Alten Testaments, die Ethik der Bibel überhaupt, nicht eine Karte der vergangenen Zeit, sondern Maßstab aller Zeiten. Paulus hat sich nicht seiner Zeit angepasst, sondern mit der Bibel in der Hand ungezählte Menschen und Generationen verändert. Er hat so kraftvoll von der Liebe geschrieben, dass das durchgreifend auf Europa eingewirkt hat. Und wenn wir im Text von Paulus von Sanftmut, Geduld und Freundlichkeit lesen, dann halten wir das mehr oder weniger für selbstverständlich. Aber es war nicht selbstverständlich. Von dem her hat sich auch der Abscheu vor allem entwickelt, was Hass und Hetze heißt, bis in die aktuelle Politik. Hass und Hetze ist genau das, was man nicht haben will. Und hier kommt die nächste Überraschung. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wenn man fragt, wo ein Modell ist, wo die Ermahnung zur Freundlichkeit und Geduld und so weiter erfüllt ist, zeigt sich, es ist Gott selbst. Der Maßstab ist Gott selbst. Wir haben vorhin auch das abschließende Ich bin der Herr aus dem alttestamentlichen Gebot der Nächstenliebe gehört. Gottes Umgang mit Israel ist der Maßstab. Was hat Gott nicht für eine unglaublich lange Geduld mit seinem erwählten Volk gehabt, über Jahrtausende? Tausendmal sandte er seine Boten, tausendmal erhörte er ihr Schreien in der Not und half ihnen heraus. Gott kann von seinem Volk nicht lassen. Sein Bund ist unverbrüchlich. Dafür gibt es viele Schriftworte. Psalm 78 fasst es so zusammen. Ihr Herz, also das Herz Israels, hing nicht fest an ihm. Sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind. Ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkommt. So ist Gott selbst der Retter seines Volkes und an seiner Geduld und Liebe sollen wir selbst Geduld und Liebe lernen. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Auch dieses war in der Zeit des Paulus nicht selbstverständlich. Wagen wir noch einmal den Seitenblick zur Philosophie. Der große Philosoph Aristoteles, auch wenige Jahrhunderte vor Paulus, schreibt: Es gibt keine Freundschaft mit Gott. Denn Freundschaft ist da, wo es Gegenliebe gibt. Bei der Freundschaft mit Gott aber ist kein Raum für Gegenliebe. Noch überhaupt für Liebe. Denn es wäre absurd, wenn jemand behauptete, er liebe den Zeus. Ist das nicht schrecklich? Es wäre absurd, wenn jemand behauptete, er liebe den Zeus. Was für eine Einsamkeit. Für den philosophisch geprägten Griechen gibt es keine Liebe zu Gott. Also auch keine Liebe von Gott zu ihm, die er dann weitergeben könnte. Wie ist es für den Griechen gewesen, der weniger von der Philosophie, sondern von diesen ganzen Mythen geprägt war? Er hatte eigentlich das gleiche Problem, dass Liebe zu Gott sich nicht recht einstellen kann, weil die Götter der alten Griechen selbstsüchtig und egoistisch und willkürlich und sprunghaft waren. Jeder von uns kennt vielleicht irgendeinen jähzornigen Menschen, bei dem es nicht so einfach ist, Vertrauen aufzubauen. Und so muss es den Griechen gegangen sein mit ihren Göttern, die so impulsiv und willkürlich waren. Dagegen sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe von Gott ist die Quelle, unsere Liebe. Und wir werden sie nicht anders kennenlernen, als wenn das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Es ist kein Zufall, dass dieses Jesuswort im vierten Evangelium, also von dem Evangelisten und Apostel Johannes überliefert worden ist. Johannes war der Donnersohn. Seine Mutter hat die Bitte vorgebracht, dass Johannes einmal im Reich Jesu zur Rechten Jesu sitzen darf und von dort große Macht ausüben kann, mitregieren kann. Jesus hat ihnen dann vorgehalten: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja, wir können es, haben Johannes und sein Bruder gesagt. Aber sie müssen erst den Kreuzesweg der Erniedrigung gehen, wenn sie so hoch hinaus wollen, also mit Jesus. In Lukas 9 wünschen sie sogar, Feuer möge vom Himmel auf ein Samariterdorf fallen, weil es Jesus nicht aufgenommen hat. Und hierher gehört das Jesuswort: Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Dieser Johannes, der so gerne mal mitregiert hätte, mal mit reingeschlagen hätte, dieser Johannes wird später der Apostel der Liebe in den Johannesbriefen. Und eben der Evangelist, der dieses Jesuswort überliefert hat. In den Johannesbriefen hat er sehr beredt entfaltet, was geschwisterliche Liebe bedeutet und wie wesentlich sie zum Glauben gehört. Und er hat als einziger das Jesuswort vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, aufbewahrt. Von all dem her wird uns nun deutlicher, was es heißt, sich an Gott zu orientieren, an Jesus Christus in der Nachfolge. In zweiter Linie dann auch an gewissen menschlichen Vorbildern in der Geschichte. Es ist ein hohes Ziel, was hier Nachfolge bedeutet, was Heiligung bedeutet. So lieben, wie Gott oder wie Christus geliebt hat. Das kann ich vielleicht im Denken nachvollziehen. Aber durchführen, das Ziel ist sehr hoch. Hilfreich ist an dieser Stelle eine gute reformatorische Theologie. Der spätere bayerische Landesbischof Dietz Felbinger hat in einem biblischen Unterricht Anfang der 50er Jahre Folgendes gesagt: Was verstehen wir unter Nachfolge? In der Kirchengeschichte ist die Nachfolge oft mit Nachahmung verwechselt worden. Und diese ist vielfach bis in die Äußerlichkeiten genau durchgeführt worden. Kann ein Mensch überhaupt dem Herrn Christus nachfolgen? Und wenn er es tut, wie oft wird er scheitern? Luther sagt: Nicht die Nachfolge macht uns zu Gottes Kinder, sondern die Gotteskindschaft macht uns zu Nachfolgern. Nicht die Nachfolge macht uns zu Gotteskindern, sondern die Gotteskindschaft lässt uns dann auch nachfolgen. So spricht ja Paulus die Kolosse an. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, bis hin zur Liebe als Band der Vollkommenheit. So ist es möglich. Außerhalb dieses Standes ist es unmöglich. Und wir kommen hier zusammen, um das Wort Gottes zu hören und das Sakrament des Altars zu empfangen, weil wir alle dann noch auf dem Weg sind und unserer Schuld bewusst sind. Wir haben vielleicht auch noch im Blick, wie die Witwe von Charlie Kirk, Erika, dem Mörder vergeben hat. Spektakulär vor Kameras und psychologisch gesehen sehr rasch. Sie hatte offensichtlich eine unglaubliche Kraft aus dem Glauben, diesem Mörder zu vergeben. Und sie sagte: Christus hat es getan. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Charlie hätte es auch getan. Und so hat sie es ausgesprochen. Ich möchte aber betonen, dass die Täter, Menschen, die an uns schuldig geworden sind, keinen Anspruch erheben können, dass wir ihnen vergeben. Oft dauert das sehr lange, mitunter Jahre. Es gibt manchmal Menschen, die durch das Leben anderer gehen wie eine Planierraupe und viele geknickte Bäumchen hinterlassen. Von den Opfern dann zu verlangen, du musst aber vergeben, ist oft etwas Unbilliges. Wer die Kraft im Blick auf das Kreuz empfangen hat, selig ist er. Aber es kann manchmal lange dauern. Das Wort Gottes wird jedenfalls die entscheidende Hilfe sein zu einem Leben in der Liebe und der Vergebung. Wo man aber nichts weiß vom Wort Gottes, bleibt Hass und Rache. Keine Kenntnis der Schrift, da ist auch keine Gottesfurcht. Chrysostomus sagt, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. 1000 Jahre vor den ersten Bibeldrucken hat er das gesagt. Um wie viel mehr haben wir heute Verantwortung, Christus zu kennen und zu folgen, da wir doch sein Wort in zahllosen Drucken vor uns haben. Ich kann nur nochmals ermutigen, sich einem disziplinierten Bibellesen zu unterziehen, sei es mit Hilfe eines Leseplans, sei es einfach jeden Tag 3, 4 Kapitel zu lesen. Am besten am Morgen mit einer guten Tasse Tee vor dem Frühstück. Ein drittes. Bibel und Leben gehören zusammen. Der letzte Vers, 17. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Jesus ist der, durch den Gott den Gläubigen die Sünden vergibt. Im Namen Jesu leben, heißt aus seiner Kraft leben. Und damit ist das Kreuz, die Vergebung, die Jesus dort erbeten hat vom Vater, nicht nur ein Modell für uns, dem wir irgendwie nachahmen müssen, sondern es ist eine echte Kraftquelle, wie sie für Erika Kirk gewesen ist. Überlegen wir doch, dass Gott uns, wenn wir es angenommen haben, durch den Glauben, hat er uns die Hölle erlassen. Das ist ein unendlicher Wert. Umso mehr dürfen wir auch Kraft empfangen, jemandem zu vergeben, der durch unseren Garten gestiefelt ist. Bibel und Sinn gehören zusammen. Bibel und Orientierung, Lebensfreude. Und zweitens, Bibel und Liebe gehören zusammen. Und drittens, Bibel und Leben gehören zusammen. So möge der Herr sein Wort an uns fruchtbar machen. Amen.